Senna gegen Prost, Hamilton gegen Alonso und jetzt vielleicht Lando Norris gegen Oscar Piastri. McLaren, die haben eine lange Tradition mit hitzigen Teamduellen. Schmitti, bevor wir zum politisch spannendsten Thema kommen, Red Bull, ganz kurz. Das war ein Zweikampf in den ersten 20 Runden. Das haben wir dieses Jahr noch gar nicht gesehen zwischen den beiden.
Ja, genau. Und man muss eigentlich McLaren dankbar sein, dass sie die beiden haben gegeneinander fahren lassen. Es gibt ja diese berühmten Papaya-Rules, die manchmal so ein bisschen, wie würde ich sagen, auf Vorsicht ausgelegt sind. Und die beiden haben sich aber wirklich gegeben in Runde 11. Beide sich gegenseitig überholt, wieder zurück überholt. Dann in Runde 19 wurde es eng. Da hat sich Piastri verbremst vor Kurve 4. Und da gab es auch den ersten Anruf, sagen wir mal, von der Box, und man hat dem Piastri gesagt, er soll das bitte unterlassen. Er hat ja dann selber gesagt, es war nicht mein bester Move und es wäre auch nicht weise gewesen, es nochmal so zu probieren.
Ja, und dann hat man die beiden ein bisschen getrennt voneinander. Norris wurde in die Box geholt. Piastri 4 Runden später, er hatte dann sich einen Plattfuß eingefahren durch das späte Bremsen, als ihm das Rad blockiert hat. Das hat dann die beiden ein bisschen entzerrt. Aber am Ende wurde es dann doch noch mal knapp für Lando Norris.
Wobei man sagen muss, die Entscheidung, 4 Runden später zu kommen, lag bei Piastri. Der Renningenieur hat ihm gesagt, du hast 2 Möglichkeiten. Entweder kommst gleich rein oder versuchst draußen zu bleiben und einen Reifendelta aufzufahren. Das heißt, also dann später mit frischeren Reifen Norris wieder anzugreifen. Piastri hat sich für die zweite Option entschieden, was falsch war. Denn er wusste ja, dass er einen Bremsplatten hatte und dadurch noch mehr Zeit verlieren würde. Und er lag ja immer direkt im DRS-Bereich von Norris und hatte dann, nachdem er seinen ersten Stopp gemacht hat, plötzlich über 6 Sekunden Rückstand. Das war natürlich wahnsinnig schwer aufzuholen, weil er jetzt eben nicht mehr vom DRS-Vorteil profitieren konnte. Er hat dann auf den harten Reifen bis auf 3,9 Sekunden verkürzt. Und dann hatte er das Pech, dass er beim zweiten Stopp in den Verkehr geraten ist. Tsunoda gegen Colapinto. Die haben eigentlich nur ihr eigenes Duell im Blickfeld gehabt. Colapinto hat ihn dann auf der Geraden bei 300 ins Gras geschickt. Also insofern wurde da wieder Zeit verloren. Er ist aber dann wirklich sukzessive rangekommen. Und zum Schluss hat man wirklich gedacht, oh, das könnte vielleicht sogar noch reichen für ein richtiges Duell. Er war dann bis auf 1,3 Sekunden dran. Dann kam wieder Überrundungsverkehr, da ist der Lando ein bisschen besser durchgekommen. Er muss ja dann Bortoleto und Alonso überholen. Piastri blieb dahinter, aber es war eigentlich bis zum Schluss spannend. Und das Interessante ist, im Training hat Lando Norris eigentlich wirklich eine souveräne Figur gemacht. Er hat Piastri im FP2, im FP3, Q1, Q2, Q3 geschlagen. Teilweise sogar deutlich, wobei man sagen muss, die Q3-Runde von Piastri, er konnte sie gar nicht antreten wegen der gelben Flagge. Es wäre sicher nicht so ein großer Abstand gewesen. Aber im Rennen war Piastri plötzlich da. Am Anfang, im ersten Stint, sicher im Vorteil durch diese DRS-Zone, es sind ja 3, tut man sich natürlich leichter, hinten dran zu bleiben, ist klar. Der andere muss dann in dem anderen Bereich, nämlich zwischen Kurve 4 und 10, versuchen, die Batterie so viel wie möglich zu laden, damit er irgendwas dem Verfolger entgegenzusetzen hat. Und da muss er natürlich extrem riskieren in den Kurven, weil ja der Antrieb am Laden ist. Deswegen wäre er ein paar Mal fast abgeflogen, Norris. Aber man muss sagen, insgesamt war eigentlich Piastri im Rennen der Schnellere. Denn er hat ja dann, als er eben nicht mehr im DRS-Bereich lag, wirklich von 6,5 Sekunden bis auf 1,3 Sekunden aufgeholt.
Das ist interessant, weil in den letzten Rennen hatte man oft den Eindruck, dass Lando Norris die bessere Rennpace hatte. Hier war es jetzt umgedreht. Dafür muss man ihm auch ein Lob aussprechen. Er ist ruhig geblieben, er hat sich nicht verrückt machen lassen. Oscar Piastri auf der anderen Seite hat viel riskiert. Er lag ja in der WM 22 Punkte voraus, aber der hat da nichts gekannt. Ich habe danach im Rennen noch zu Andreas Seller gesagt, danke für das geile Racing, was wir hier die ersten 20 Runden hatten. Im Pressezentrum ist dann auch der Satz gefallen, ja, manchmal braucht man gar nicht den Rest im Feld, wenn es so geil zwischen zwei Teamkollegen gegeneinander gekämpft wird. Das Rennen insgesamt war trotzdem spannend. McLaren, der Zug ist wahrscheinlich abgefahren für die Konkurrenz. Christian Horner von Red Bull, der hat gesagt, naja, die haben so einen Puffer, deshalb kann man die so gegeneinander hier kämpfen lassen. Und er glaubt, das wird ein Two-Horse-Race. Also, wir müssen uns daran gewöhnen. Oscar Piastri oder Lando Norris wird der Fahrerweltmeister 2025.
Ja, vor allem, weil auch zwei der nächsten drei Rennstrecken wieder McLaren-Terrain sind. Österreich, das hat mich das Einzige, an was ich mich noch erinnern kann, wo sie ähnlich überlegen waren, war noch Miami. Die haben wirklich mit der Konkurrenz gespielt. Leclerc als Dritter 20 Sekunden zurück, Russell als Fünfter, Mercedes 62 Runden zurück. Vor zwei Wochen 62 Sekunden zurück. Vor zwei Wochen hat er das Rennen noch gewonnen. Also das war jetzt wirklich die Anti-Mercedes und auch die Anti-Red Bull-Strecke. Verstappen ist sicher ein bisschen unter Wert geschlagen worden im Qualifying, aber trotzdem, selbst Helmut Marko hat zugegeben, McLaren, der Speed, das war außer unserer Reichweite.
Ja, da haben sie mal richtig der Konkurrenz einen drüber gebraten. Einen drüber gebraten bekommen hat auch Red Bull, zum Teil unverschuldet. Kommen wir erst kurz zu dem Crash Und dann kommen wir zu den politischen Themen. Mhm. Max Verstappen nur Siebter im Qualifying. Wir hatten es schon in der Samstagsfolge angesprochen, weil es eine gelbe Flagge gab, die auch Oscar Piastri den letzten Run im Qualifying verdorben hat. In Kurve 3 war Schluss. Antonelli hat ihn aufgegabelt.
Ja, also da gab es über die Schuldfrage gab's gar keinen Zweifel. Antonelli hat sich auch sofort bei Max Verstappen entschuldigt. Und Max Verstappen hat es ja eigentlich für seine Verhältnisse relativ gelassen genommen. Also er hat natürlich die Entschuldigung akzeptiert. Was bleibt ihm anderes übrig? Das Problem bei Antonelli war, er musste die Spur wechseln, weil er Liam Lawson ausweichen musste. Dabei kam das Heck quer, da musste er erstmal korrigieren, bevor er auf die Bremse gestiegen ist. Und dann haben natürlich die Hinterräder blockiert und er ist halt dann in den Red Bull, der sich eigentlich aus allem raushalten wollte. Verstappen war ja ganz, ganz außen. Also der war weit weg eigentlich von dem Geschehen. Und der Mercedes ist wirklich zwischen allen anderen Autos durch und hat halt dann blöderweise rechts hinten den Verstappen getroffen und damit war das Rennen gelaufen.
Christian Horner hatte gesagt, ja, das ist halt Pech. Da oben hat es schon öfters geknallt, da gab es auch schon richtig schwere Unfälle, ja. Als mal Nick Heidfeld Takuma Sato wirklich torpediert hat. 2002 müsste das gewesen sein, also Glück im Unglück.
Ich glaube, in der Formel 2 hat sich auch einer aufs Dach gelegt.
Ja, also, da gab es einen Überschlag. Ja. Also gut, die haben sich am Samstag im Sprint ordentlich gegeben. Er meinte auch, ja gut, es hätte natürlich auch die ersten zwei oder drei treffen können, dann wäre es für uns anders gelaufen. Er meinte, unsere Rennpace, die hätte wahrscheinlich für die Ferrari gereicht. Bin ich mir eher unsicher, weil die Ferrari hier stark waren, kommen wir später dazu. Aber jetzt kommen wir zum schwelenden Thema. Max Verstappen bleibt da bei Red Bull. Das hat hier jetzt wieder Fahrt aufgenommen. Was hast du so gehört im Fahrerlager?
Ja, zunächst mal, die Beteiligten sagen ja sehr wenig. Max Verstappen sagt gar nichts. Er sagt, Leute, das habt ihr mich schon letztes Jahr gefragt. Schaut euch an, welche Antworten ich gegeben habe. Die Antwort wird jetzt nicht anders sein. Ich konzentriere mich aufs Fahren. Und wenn es dann Zeit ist, dann eben auf meine Zukunft. Zeit wird es relativ bald sein. Das wird die Sommerpause sein. Dann läuft nämlich auch diese Option aus, die er ziehen könnte, wenn er denn schlechter als auf Platz 3 in der WM liegt. Das tut er im Moment nicht. Er ist noch Dritter, aber nur noch mit 9 Punkten Vorsprung vor Russell. Und dann gibt es aber trotzdem noch eine Möglichkeit, da rauszugehen. Das hat sich jetzt im Fahrerlager so ein bisschen rumgesprochen an dem Wochenende. Offenbar fordert der Verstappen-Clan, dass Christian Horner entweder geht oder von seiner Machtfülle etwas abgibt. Das Problem bei Red Bull, und das sehen jetzt auch viele innerhalb des Teams oder innerhalb des Konzerns so, Christian Horner hat einfach zu viel Macht. Er ist Vorsitzender von Red Bull Racing, von Red Bull Technology, von Red Bull Powertrains und von der Marketingabteilung. Vorher war es auch noch Toro Rosso, das hat man ihm schon mal weggenommen. Aber diese vier Dinge, das ist einfach zu viel. Und man sieht da eher dieses McLaren-Modell im Vorteil, wo ja Zak Brown, Andrea Stella und Rob Marshall als technischer Direktor quasi so ein Triumvirat dieses Team führt. Also das ist ganz klar die Ansage, Horner entweder weg oder ein bisschen auf die Seite gestellt. Das wäre die Voraussetzung für Max zu bleiben. Wenn Horner sich da querstellt, dann könnte er gehen oder würde er wahrscheinlich gehen. Bis jetzt hat ja Horner immer die Rückendeckung durch die Teils gehabt, die thailändischen Mehrheitseigner. Die bröckelt so ein bisschen, hört man jetzt aus dem Dunstkreis von Red Bull. Die schauen sich das schon genauer an, weil sie ganz genau wissen, wenn Verstappen geht, ist dieses Team nur noch Mittelmaß.
Die waren jetzt auch hier, ich habe es kurz beobachtet, haben sich, eher kühl begrüßt Christian Horner und die thailändische Familie, die da in die Hospitality kam. Also der wird ja auch wissen, was Sache ist. Auf der anderen Seite, wo soll Max hin?
Ja, es gibt eigentlich nur die eine Möglichkeit, das ist Mercedes. Ich glaube nicht, dass er da jetzt auf das Risiko Aston Martin setzt. Erstmal müsste er da noch reinkommen, was nicht ganz so einfach ist. Bei Mercedes ist es leichter. Russell, der Vertrag läuft aus. Bei Andrea Kimi Antonelli gehe ich mal davon aus, dass man den jederzeit irgendwo parken könnte. Man hat sich da sicher abgesichert, weil auch Mercedes weiß ja am Endeffekt oder konnte sich im Endeffekt nicht sicher sein, wie gut ist der Junge wirklich. Also da wäre natürlich ein Platz offen. Jetzt ist für Toto Wolff steckt da wirklich in der Zwickmühle. Also er tut sich da nicht leicht. Erstmal müsste er erklären, warum man den Russell rausschmeißt, der wirklich die beste Saison seiner Karriere bisher fährt. Er holt das aus dem Auto raus, was aus dem Auto rauszuholen ist. Ähnlich wie Max Verstappen bei Red Bull. Er weiß ganz genau, dass Verstappen bei Mercedes bedeuten würde, dass auch die Karriere von Antonelli auf dem Spiel steht. Antonelli wäre nächstes Jahr im zweiten Jahr. Max Verstappen ist ein Killer. Der hat bis jetzt jeden Teamkollegen an die Wand gefahren. Ich glaube, das wäre für die Entwicklung von Antonelli viel, viel schwieriger, als jetzt noch ein zweites Jahr neben George Russell zu fahren. Den hat er jetzt kennengelernt. Da kennt er seine Stärken, seine Schwächen. Natürlich ist Russell auch immer schneller im Moment. Aber da ist vielleicht die Chance, dass er ein bisschen näher rankommt, größer, als wenn jetzt dieser Überfahrer Max Verstappen kommt und dann vielleicht alles glatt bügelt, was sie ihm da in den Weg stellt. Also das ist das eine, was Toto Wolff beachten muss. Das andere ist natürlich Verstappen kostet sehr viel Geld. Wie gesagt, man geht dann das Risiko ein, dass man ein Mann-Team wird, wie bei Red Bull, mehr oder weniger. Und er wird sich das sicher zweimal überlegen und er muss eine Entscheidung bis zur Sommerpause treffen. Das ist ihm jetzt so gestern bei der Pressekonferenz auch rausgerutscht. Er sagt, wir wollen ja keine Sadisten sein, wir wollen unsere Fahrer nicht länger auf die Folter spannen, als es nötig ist. Und die Frist ist wirklich die Sommerpause. Also eigentlich eher der Beginn als das Ende der Sommerpause.
Und Russell und Verstappen in einem Team, da hast du, gestern haben wir da schon drüber geredet, auf der Fahrt von der Strecke zurück. Das siehst du nicht.
Nee, da hat mir auch einer von Mercedes erzählt, das wäre Mayhem, also Unheil, keine Ahnung, Feuerwerk jeden Tag. Ich glaube, darauf lässt man sich nicht ein und das wäre ja noch teurer. Auch der Russell spielt ja inzwischen schon in der Liga, dem man sicher mal eine zweistellige Millionensumme zahlen muss.
Aber für uns wäre das doch super, wenn die zwei aufeinandertreffen würden. Wären verschiedene Typen, verschiedene Ansätze, aber super schnelle Rennfahrer.
Ja, für uns wäre es sicher super, auch für Mercedes wäre es super. Sie hätten dann ein Gegengewicht gegen das Team Norris-Piastri, die ja wirklich gleichwertig besetzt sind. Auch Hamilton-Leclerc ist sicher die stärkere Fahrerpaarung, wie sie jetzt Red Bull hat oder Mercedes hat.
Ja, nur Toto Wolff ist ein gebranntes Kind. Nico Rosberg gegen Lewis Hamilton, das war ja auch ein verbittertes Duell. Aber da meintest du auch, das wäre wahrscheinlich trotzdem, sag ich mal, angenehmer gewesen im Vergleich zu Russell gegen Verstappen. Ja. Weil die beiden konnten dann doch eher miteinander, oder der Respekt war größer, oder wie
die
meinst du?
Die kannten sich natürlich seit der Kartzeit, während Russell und Verstappen ist immer ein bisschen nebenher gelaufen. Ja? Und die haben sich eigentlich erst in der Formel 1 so richtig kennen. Und dann, sagen wir mal, nicht mögen gelernt. Ja. Es sind auch zwei komplett unterschiedliche Typen. Der eine, also Verstappen ist halt mehr so ein Straßenköter und Russell spielt da immer so den Gesetzten, den
eleganten, also, traditionellen
Musterschüler,
Engländer.
Genau, den Musterschüler. Also irgendwie passt das nicht zusammen, meiner Ansicht nach.
Ja, da müssen wir schauen, wie es da weitergeht. Für George Russell steht natürlich auch viel auf dem Spiel. Der möchte auch weitermachen. Er ist ja auch bei Mercedes ausgebildet worden. Für ihn wäre dann wahrscheinlich die Gegenlösung, zu Red Bull zu gehen oder vielleicht, wenn bei Aston Martin mal was aufgeht. Ja. Sonst siehst du da keine Alternative.
Genau, er muss ja schauen, dass er jetzt auf dieser Erfolgswelle weiterschwimmt. Und das geht eigentlich jetzt zunächst mal nur mit Red Bull. Die Frage ist, wie stark ist Red Bull ohne Verstappen?
Eigener Antrieb auch nächstes Jahr.
Auch das. Und dann ist das Auto ja, sagen wir, in eine Richtung entwickelt worden, die Verstappen zumindest mal einigermaßen gepasst hat. Ist das ein Auto für Russell? Wissen wir alles nicht, weiß er nicht. Kann man sich, sagen wir mal, aus dieser Verstappen-Denke, Umklammerung irgendwie lösen. Ja? Also das sind alles Fragezeichen. Für Russell ist sicher die beste Möglichkeit, und das sagt er auch selber, Mercedes. Okay. Und er hat ja nicht Angebote, aber zumindest mal Angebote zu sprechen schon gehabt. Und er hat ja jedem gesagt, Leute, meine Priorität ist Mercedes, kommt dann wieder, wenn es bei mir vielleicht eng wird mit dem Vertrag.
Kommen wir ganz kurz noch zum zweiten Fahrer bei Red Bull. Der wird ja immer vergessen. Gestern war Max raus, dann war es irgendwie uns klar, das werden hier null Punkte für Red Bull, weil Yuki Tsunoda war schon wieder im Q1 ausgeschieden. Gestern auch ein schwaches Rennen abgeliefert, hat sich da mit Stroll einmal angelegt und dann auch noch den Colapinto umgedreht. Mhm. Also da ist die Luft raus.
Da ist die Luft raus. Also ich glaube jetzt nicht, dass er noch in diesem Jahr ausgetauscht wird, weil ich glaube, man hat kapiert, den Hatscher dürfen wir nicht verheizen. Das ist so ein kleines Juwel, den müssen wir uns behalten. Den Lindblad, das wäre viel zu früh, also der würde ja komplett eingehen, also auch mental. Können sie auch nicht machen, den werden sie sicher nächstes Jahr irgendwie zu RB oder zu Toro Rosso da bringen. Und sonst haben sie eigentlich keinen, sie könnten den Lawson wieder zurückwechseln in der Hoffnung, dass er jetzt mental vielleicht ein bisschen gefestigter ist. Aber auch der beginnt ja jetzt abzuliefern bei Toro Rosso. Gestern wirklich ein sehr, sehr gutes Rennen gefahren. Sechster Platz, wirklich diszipliniert, auch diese Einstoppstrategie durchgebracht. 70 Runden lang den Alonso wirklich formatfüllend im Rückspiegel, kein einziger Fehler. So langsam fasst er jetzt Fuß und ihn dann jetzt wieder zurückzubringen zu Red Bull, ich glaube, das wäre auch nicht die tolle Lösung.
Eine gute Lösung hatte Ferrari hier in Spielberg dabei. Wir haben jetzt die letzten Wochen ordentlich auf die Roten eingedroschen, vor allem nach Kanada. Und hier, zweite Kraft, war gut unterwegs, beide Fahrer. Lewis Hamilton noch ein bisschen Respektabstand zu Charles Leclerc. Der Unterboden hat was gebracht, also können wir wieder hoffen für Ferrari.
Der Unterboden hat was gebracht, natürlich nicht genug. Vasseur hat mir gesagt, das ist sicher unter einem Zehntel, wenn man jetzt den Boden isoliert betrachtet. Auf der anderen Seite, der Abtrieb ist stabiler geworden, dadurch haben die Fahrer mehr Vertrauen. Sie haben viel, viel weniger Fehler gemacht übers Wochenende, hat er aufgezählt. Dadurch konnten wir das Programm so abspulen, wie wir es eigentlich gerne abspulen würden. Wir waren nicht dauernd quasi im Verteidigungsmodus, sondern konnten wirklich angreifen und das bringt dann eben noch das eine oder andere Zehntel dazu, weil es halt im Kopf der Fahrer stattfindet, dieser Fortschritt. Und wie du schon gesagt hast, sie waren das erste Mal jetzt auch im Qualifying gut dabei. Und im Rennen war natürlich klar dann, also die haben relativ schnell gemerkt, dass die ganze Hochrechnerei, die sie früher immer gemacht haben, ja, wir waren mal von Runde 20 bis Runde 30 so schnell wie die McLaren, könnt ihr alles vergessen. Gestern war es hier wirklich
direkt runter.
Genau, direktes Duell. Leclerc war ja nach dem Start Dritter und er musste dann nach 4-5 Runden abreißen lassen. Und die hatten eigentlich auch keine Chance. Und Leclerc hat gesagt, es war für mich betrachtet ein gutes Rennen, es gab keine Probleme. Er hat sich im Auto wohlgefühlt, aber wenn er halt dann aufs Ergebnis schaut und da stehen dann 19,8 Sekunden Abstand zum Sieger, ist es halt dann doch ein bisschen frustrierend. Aber es gibt ja noch Hoffnung. Es soll in Spa die neue Hinterachse kommen und da hat mir Vasseur gesagt, das könnte dann vielleicht doch ein bisschen mehr bringen, denn mit dieser Hinterachse können Sie die Fahrzeughöhe im Heck besser kontrollieren. Das heißt also, Sie können das Auto, die aerodynamische Plattform stabiler auf der Fahrzeughöhe halten, in der Sie das Maximum abliefert.
Ich habe mich gestern auch noch mit einem italienischen Kollegen unterhalten, der sehr nah dran ist bei Ferrari. Der meinte, man kann es auch positiv sehen, diese 19 Sekunden, weil die McLaren sind ja hier 70 Runden lang volles Tempo gefahren. Ja, ja. Die haben nicht gelupft. Also es ist ein ehrlicherer Vergleich, als wenn man mit 10 Sekunden hier einläuft und die haben ein bisschen gelupft.
Ja, ja, man muss noch dazu sagen, Leclerc hat das ja so ein bisschen zwischen den Zeilen gesagt, er musste ja im ersten Stint viel Lift and Coast machen.
Ja, ja, Leico oder was war
das? Ja, genau, das ist dann wahrscheinlich ihr Codewort dafür. Das macht man ja hauptsächlich, um Sprit zu sparen, was natürlich da mit Sicherheit keine Rolle gespielt hat. Er wollte ins Detail nicht gehen, aber ich bin mir relativ sicher, warum sie das machen mussten. Wenn das Auto schwer ist, setzt es natürlich leichter auf. Sie zu hart fahren, dann kommen sie wieder mit der Planke in Konflikt. Und genau das ist das Problem, was der Ferrari hat. Sie können nicht so tief fahren, wie sie eigentlich wollen, weil sie dann eben ein Problem mit der Planke kriegen. Jetzt mit der neuen Hinterachse wird das wahrscheinlich möglich sein. Und dann können sie natürlich auch ohne dieses Lift and Coast fahren und das Auto bleibt stabiler eben in diesem Bereich. Also deswegen mache ich mir schon Hoffnungen, wenn es denn funktioniert mit der Hinterachse, dass da noch mal ein Schritt kommt bei Ferrari.
Vielleicht kann man dann doch aus eigener Kraft noch um Siege kämpfen, weil wenn jetzt nur noch die McLaren bis zum Ende der Saison die Siege unter sich ausmachen, das wäre dann auch nicht ganz so toll für uns. Mhm. Ein Team, das vor zwei Wochen richtig stark war, das war Mercedes. Hier ging gar nichts. Toto Wolff hat ja schon vor dem Rennen gesagt, wir sind hier nirgendwo. Warum?
Ja, es ist die Anti-Mercedes-Strecke, genau das Gegenteil von dem, was wir in Kanada gesehen haben. Lange, schnelle Kurven, ein alter, rauer Asphalt, natürlich dann extreme Hitze. Dann leiden die Reifen, dann kann man eben auch nicht so fahren, wie man will. Man hat dann ein Experiment mit dem Setup gemacht über das ganze Wochenende, basierend auf den guten Erfahrungen von Barcelona und vor allem Montreal. Das ist in die Hose gegangen, hat Toto Wolff gesagt. Aber da wir ohnehin wussten, dass wir hier eher in der Defensive sind, haben wir das Experiment gewagt. Wir fahren ja nicht um die WM jetzt. Wir hätten, sagt er, eigentlich wäre es besser gewesen, wir wären das Setup vom letzten Jahr gefahren. Das hat einigermaßen funktioniert, also sicher besser als jetzt. Und hat man eben nicht gemacht. Und jetzt ist man wieder um eine Erfahrung reicher.
Fast überrundet worden. George Russell hat fast eine halbe Minute auf Lewis Hamilton kassiert. Da sieht man mal jetzt am Ende des Reglements, dem wir uns jetzt nähern. Die Autos sind eigentlich ausgereizt, aber eine Strecke kann so einen großen Unterschied machen. Die Bedingungen, jetzt war es hier sehr heiß für Verhältnisse in Österreich. Jetzt kommen wir nach Silverstone. Da sollte es wieder besser gehen für Mercedes. Oder glaubst du, weil Christian Horner hat gesagt, wir haben gerade eine Hitzewelle in UK, ja, dass sie da auch leiden werden, weil dann gibt es ja auch langgezogene Kurven.
Wenn es heiß wird, werden sie wahrscheinlich leiden. Der Asphalt ist jetzt auch nicht, sagen wir mal, der glatteste, so wie in Montreal. Wenn es kühler wird, haben sie eine Chance. Sie haben ja letztes Jahr auch ganz gut abgeschnitten.
Sind geflogen.
Aber wie gesagt, normalerweise sollte McLaren auch in Silverstone die Sache kontrollieren.
Kommen wir zu einem anderen Team. Aus deutscher Sicht erfreulich, weil nächstes Jahr Audi dann groß auf dem Auto prangt. Das ist sauber, Doppelpunkte. Ich möchte da Gabriel Bortoletto hervorheben. Also das war schon, wie hast du mal im Pressezentrum gesagt, ein neuer Senna ist geboren. Das war ganz stark hier.
Ja, er ist das ganze Wochenende gut gefahren, war immer in den Top 10 vom ersten freien Training an. Da gab es eigentlich nie einen Zweifel, wenn der durchkommt, wenn es da keinen Unfall gibt oder keinen Defekt, dann fährt er in die Punkte. Das hat er auch gemacht. Man muss sicher auch Nico Hülkenberg erwähnen, der ja zugegeben hat, dass er da einen eigenen Bock geschossen hat. Das hat ihm den letzten Startplatz eingebracht, aber dann vom letzten Platz auf Rang 9 vorfahren, muss man sagen, wirklich Chapeau. Sauber ist auch da strategisch gut vorgegangen. Man hat ihn sehr, sehr früh in die Box geholt. Man ließ ihn ja mit den Softreifen starten. Und damit war er ein bisschen raus aus dem Verkehr, konnte dann sein Tempo fahren und man hat schon am Tempo gemerkt, die Sauber, vom reinen Tempo her, waren sie wahrscheinlich die fünftschnellste Kraft. Toro Rosso und Aston Martin haben sie dann Dunham auch leider ausgetrickst, aus Sicht von Sauber. Sie sind mit dem Einstopp gefahren, was viele eigentlich nicht mehr unmöglich, aber viele haben gesagt, der ist auf dem Papier zu langsam. Aber eben für die beiden, glaube ich, hat es genau gepasst. Es war ein bisschen erstaunlich, weil der Aston Martin normalerweise ziemlich hart mit seinen Reifen umgeht. Aber Alonso ist schlau gewesen, ist die meiste Zeit im DRS-Bereich von Lawson gefahren und hat versucht, da so wenig wie möglich zu attackieren. Er hat sich das wahrscheinlich fürs Ende aufgehoben. Ja, und am Ende kam aber dann kam der Sauber-Express von hinten.
Ja.
Und vor allem sein Schützling, er ist ja der Manager von Bortoleto, kam es zum ersten Mal richtig zum Duell um WM-Punkte. Und dann hat der alte Fuchs natürlich Alonso gezeigt, was der Unterschied von 400 Grand Prix-Starts ist. Er hat den ersten Angriff abgewehrt und hat es dann so hingekriegt, dass der Norris sich noch dazwischen schiebt. Und das war seine Rettung. Also noch eine Runde und Bortoleto wäre vorbei gewesen.
Da schiebe ich jetzt ganz kurz ein. Fernando Alonso hat vor ein paar Tagen gesagt, ich bin immer noch bei den Top 5 Jungs dabei in der Formel 1. Schmidti, für euch auch, zähl mal deine Top 5 auf. Ich glaube, ich weiß, dass du ja sagen wirst.
Also Alonso zählt auf jeden Fall dazu. Man muss jetzt im Moment, also Verstappen ist ja klar, ist gesetzt. Dann würde ich sagen, Norris, Piastri. Ja, 5 ist ganz schwer. Norris, Piastri, man muss den Leclerc noch mitnehmen. Russell und Alonso. Ich würde eher Top 6 sagen. Ich glaube, die sind so auf einem ganz, ganz hohen Level. Der Hamilton fällt schon fast ein bisschen raus. Also da muss ich sagen, jetzt so langsam beginnt er mich zu enttäuschen. Denn bei Nico Hülkenberg war es ja auch so. Er ging in ein neues Team und er hat ja auch zugegeben. In Barcelona ist er dann zum ersten Mal so richtig angekommen. Auch mit diesem Upgrade. Es kam ja noch ein neues Upgrade, was ja auch wieder funktioniert hat. Jetzt fühlt er sich mit dem Auto wie eine Einheit. Bei Hamilton vermisst man das immer noch. Hin und wieder blitzt man so ein bisschen durch. Da ist er dann wieder nah dran am Leclerc. Aber trotzdem, auch gestern, er verliert über 9 Sekunden auf seinen Teamkollegen im Rennen. Das ist zu viel.
Und da gab es auch wieder einen giftigen Funkspruch. Kurz vor der zweiten Boxenstopp wollte er länger draußen bleiben. Ricardo Adami hat gesagt, nein, Box, 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 ja. Box. Lewis hat dann gesagt, nee, ich habe noch was drin in dem Reifen.
Ja.
Eigentlich kann man ihm da ja vertrauen mit seiner Erfahrung. Er ist ja ein Reifenflüsterer.
Ja.
Aber nach dem Rennen hat ihn Jérôme D'Ambrosio, der stellvertretende Teamchef, weil Frédéric Vasseur musste abreisen aus persönlichen Gründen, hat ihn zur Seite genommen und gesagt, nee, du, wir mussten hier ein zweites Mal stoppen. Es ging nicht anders. Und er hat das sofort auch akzeptiert und verstanden. Aber irgendwie so richtig greift da noch nicht ein Rad ins andere. Glaubst du, er kann Leclerc überhaupt noch herausfordern oder müssen wir jetzt sagen, es ist eine Nummer 2?
Vielleicht platzt der Knoten noch, aber im Moment ist er ganz klar die Nummer 2. Ich meine, er ist auf eine Runde langsamer, er ist übers Rennen gesehen langsamer und das mit dem ich kann noch länger fahren, bringt ihm gar nichts, vor allem so spät im Rennen nicht. Da brauche ich keinen Reifendelta mehr, weil das holt er nie mehr auf, wenn er dann noch länger draußen bleibt. Ein Stopp war zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr möglich. Das hat mich ein bisschen an Ferrari enttäuscht. Ich hätte eins der beiden Autos auf ein Einstopprennen gesetzt, einfach mal zu schauen. Sie wären sowieso Dritter und Vierter geworden, weil der Rest war so weit hinten. Aber da sitzen die halt auch wieder in der Zwickmühle. Wenn man jetzt dem Hamilton das Einstopprennen gibt und dem Leclerc lässt man zwei Stopps fahren, plötzlich liegt der Hamilton vielleicht vor dem Leclerc, wird der Leclerc sauer. Also das ist ein bisschen blöd, wenn man zwei Leute im Team hat, die wirklich auf einem Level fahren. Ich meine, man kann jetzt auch dem Norris nicht eine komplett andere Taktik geben wie dem Piastri.
Ja, das ist bei Red Bull anders. Da fährt
genau.
Ist es ein Ein-Mann-Team. Bei Sauber, ganz kurz nochmal dazu zurückzukommen. Jonathan Wheatley hat mit uns dann gesprochen am Ende oder nach dem Rennen und meinte, also ich bin nicht mehr überrascht, sondern ich bin zufrieden damit. Er hat auch gesagt, die Mundwinkel gehen nach oben. Es war jetzt das dritte Top-10-Ergebnis in Folge für Nico Hülkenberg. Platz 6, sage ich mal, das ist locker drin, wenn die beiden jetzt konstant punkten. Platz 5 wahrscheinlich schwieriger, weil Williams einen Vorsprung hat. Aber da jetzt verglichen zu Williams, da dreht sich jetzt gerade was.
Ja, absolut. Williams, ich meine, Alexander Albon ist das dritte Mal in Folge ausgefallen. Ja. Bei Williams läuft es gerade nicht rund. Die haben hin und wieder, haben sie ganz gute Ansätze immer noch. Also James Walsh ja trotzdem sicher, dass Albon auf Platz 6 gefahren wäre. Er hatte einen guten Start. Schlechtes Training, aber einen guten Start. Lag gut im Feld drin und dann kam wieder ein Defekt, der gleiche wie in Montreal. Also an der Stelle muss Williams sicher nachbessern. Und die haben da ein bisschen was verloren gegenüber den anderen, die jetzt natürlich massiv aufgerüstet haben. Und Williams hat ja eigentlich nichts mehr gemacht, außer dem Frontflügel in Suzuka. Kommt vielleicht noch mal was nach der Sommerpause und das macht sich jetzt irgendwo schon mit bemerkbar. Und gerade in diesem Mittelfeld, wo es so eng zugeht, da merkt man die Upgrades. Das ist dann vielleicht nur ein Zehntel oder weniger als das, aber das reicht schon, eine Stufe weiter nach vorne zu gehen. Ja. Jetzt bringt Haas in Silverstone ein Upgrade. Vielleicht hat der Haas dann wieder ein bisschen auf seine auch Konkurrenten gepunktet. Gewonnen. Ja, bei Sauber ist jetzt mehr oder weniger Schicht im Schacht. Also Binotto hat mir gesagt, es kommt noch ein bisschen was, aber es sind alles Kleinteile. Der Windkanal ist schon komplett jetzt für 2026 reserviert. Dieses Upgrade, was wir jetzt gesehen haben, das war schon vor 5 oder 6 Wochen im Windkanal. Das heißt, seitdem läuft der Windkanal für 2026. Ja, und wie gesagt, da kommt es jetzt wirklich darauf an, wer noch zum Schluss vielleicht das entscheidende Upgrade hat und da am besten ausschaut. Alpine will praktisch nichts mehr bringen, die sind aber schon am Ende. Das wird ein Desaster für die unter Umständen. Ja. Und wen haben wir noch? Toro Rosso, die werden sicher noch ein bisschen was bringen.
Aston Martin haben wir noch.
Aston Martin haben wir, da kommt noch eins, auch in Silverstone, wenn sie es schaffen. Das ist ganz, ganz eng, hat mir Mike Krack erzählt. Also von der Produktion her könnte auch sein, dass sie es auf Spa verschieben müssen. Also und dann ist die Nummer gesetzt, sagen wir mit der Sommerpause mehr oder weniger. Und dann wird es dann bis zum Ende der Saison so durchgehen. Und je nach Strecke wird der eine und der andere mal vorne sein. Also man muss jetzt quasi das Zeichen setzen für den zweiten Teil der Saison.
Und jetzt kommen wir noch mal zu anderen Themen hier an der Rennstrecke, wo wir uns extra noch für euch da vorgestellt haben. Der Vertrag mit dem Red Bull Ring, der wurde bis 2041 verlängert. Wir können sagen, eine Bestätigung, Europa hat doch noch einen Platz in der Formel 1. Klassiker haben einen Platz.
Ja.
Für uns jetzt ein bisschen schade, wir hätten auch gerne ein Rennen in Deutschland wieder. Ich glaube, da sind wir uns einig. Wie findest du die Entscheidung, so lang auch zu verlängern?
Ja, ich meine, das macht die Formel 1 ja jetzt in letzter Zeit häufiger, dass sie sehr, sehr lange Verträge unterschreiben.
Kanada auch, ja.
Es ist klar, die werden eines Tages werden die verkaufen. Ich würde sagen, ab 2027 wird es dann schon losgehen. Da werden die Interessenten ihre Gebote abgeben. Ab dann ist der Gewinn, den Liberty dann mit dem Verkauf macht, auch steuerfrei in den USA. Vorher wird sich da nichts tun. Und da will man natürlich ein komplettes Paket verkaufen. Und je länger die Verträge sind, umso attraktiver ist es ja dann auch für den Käufer, weil er Sicherheit hat. Der muss jetzt nicht gleich im ersten Jahr wieder, keine Ahnung, 1000 neue Verträge unterschreiben. Und wenn man auch sich das Portfolio an Sponsoren anschaut, die Formel 1 hat, also Seriensponsoren, da muss man ja wirklich sagen, also was Sie hier hören, ist der Fluglärm. Hier in der Nähe ist ja dieser Flugplatz, der Militärflughafen, wo übrigens 1964 der allererste Grand Prix stattgefunden hat, auf den Lande- und Startbahnen hier. Also hat sogar einen historischen Bezug. Hier hinter uns ist ja das, was früher mal der Österreichring war und jetzt der Red Bull Ring ist. Ja, aber um zurückzukommen, wie gesagt, Liberty will da, glaube ich, schon ein komplettes, gutes Paket verkaufen, um natürlich auch maximalen Erlös zu erzielen. Für uns ist es sicher gut, wenn die europäischen Rennen drinbleiben. Österreich ist einer der angenehmen Grand Prix. Er hat ja auch Tradition.
Ja.
Das erste Mal hier am Österreichring wurde dann 1970 gefahren, gab dann 2 Pausen mal dazwischen, aber trotzdem sind immer tolle Rennen hier. Es ist auch ein ganz anderes Ambiente auf vielen anderen Rennstrecken. Hier liegt man in den Bergen drin, im Wald und so, das gibt es ja heute schon fast gar nicht mehr.
Ja, da müssen wir zurück an Nürburgring gehen oder wenn wir ähnlichen Charme haben wollen würden. Das will die Formel 1 nicht unbedingt. Hier ist noch was, sag ich mal, Gefährliches passiert, kurz vor dem Rennstart. Gott sei Dank ist niemand verletzt worden. Schmidti, was war da los?
Ja, da ist ein Kran nach dem Formel-2-Rennen mit ausgefahrenem Ausleger auf eine Brücke aufgefahren, also so eine Werbebrücke, war so ein Werbebanner oben drauf, hat die Brücke niedergerissen, dummerweise auch noch 100 Meter Fiat-Zaun. Und das war eigentlich das Delikate an der Geschichte, denn wenn der Fiat-Zaun nicht wieder aufgebaut werden kann, findet hier kein Rennen statt. So sind halt mal die Verordnungen, aber hier wieder der Veranstalter perfekt vorbereitet. Die hatten Ersatz da. Der Ersatz war, also die konnten kaum schauen, lag schon der Fiat-Zaun da. Man hat dann eine Stunde, glaube ich, gebraucht, um das zu reparieren. Es war wirklich Rekordzeit. Sogar der Porsche Cup, den man eigentlich schon absagen wollte, weil es dann eng werden hätte können, fand dann mit ein bisschen Verspätung statt. Also auch hier wieder hat der Red Bull Ring oder haben die Organisatoren sich wirklich diese Vertragsverlängerung verdient. Und Stefano Domenicali hat mir gesagt, es hat eigentlich nur 10 Minuten gedauert, diese Vertragsverlängerung. Es ging eigentlich so reibungslos über die Bühne wie noch nie. Sie sind sicher eines der Rennen, die weniger zahlen. Ja, sie liegen im unteren Drittel da im Vergleich zu anderen, also an Antrittsgeldern. Aber ich glaube, das haben sie sich verdient.
Und Red Bull pumpt ja auch ordentlich Geld hier rein. Auch das ist ja ein Marketingkonstrukt, oder im Sport benutzen sie das als Plattform. Jetzt gehen wir nach Silverstone. Da steckt Red Bull kein Geld rein, auch wenn das Team in England beheimatet ist. Da gehen wir zum nächsten Klassiker. Ich weiß, das Rennen drumherum ist ein bisschen anstrengender als hier.
Ja.
Aber freust du dich, weil die Strecke ja doch viele verschiedene Facetten hat?
Ja, ich meine, die Strecke an und für sich, wenn sie nicht in so einem, das schaut ja aus wie so ein Verkehrsgelände.
War auch inzwischen, mal
ein Flughafen. Ja, war mal ein Flugplatzkurs mit schön Grün drumherum und da hat ja Silverstone wirklich eine geile Atmosphäre gehabt. Man hat sofort gesehen, wir sind in Silverstone. Heute tue ich mir manchmal schwer, in welcher Kurve sind wir hier eigentlich, woher fahren wir? Das Start und Ziel ist ja auch verlegt worden dann gegenüber den älteren Versionen. Also die Kurven selber sind toll, also es schaut auch unheimlich geil aus, wenn die da durch diese Maggots Beckett's Chapel Passage da mit 270, 280 hämmern. Also ganz tolle Strecke. Natürlich die Atmosphäre, wenn es mal dann vollgepumpt ist mit Leuten, da sind immer 130, 140.000 da und die Engländer sind ja erstmal sehr fachkundig, aber auch dann sehr enthusiastisch.
Und treu dem Sport gegenüber.
Genau, treu dem Sport gegenüber, dann ist das schon toll.
Also, dann bin ich mal gespannt, was ihr für Geschichten aus England mitbringen werdet, weil Tobi ist dann wieder vor Ort. Wir fahren jetzt nach Hause, nach Stuttgart. Wir würden uns freuen, wenn ihr ein Abo da lasst, einen Daumen gebt und natürlich eure Meinung zu dem Red Bull-Drama in die Kommentare schreibt und auch, was ihr denkt, wie der WM-Zweikampf weiterlaufen wird. Bis dann, macht's gut. Ciao.
Servus.